Ja, wir wollen heute die Predigt aus dem 90. Psalm hören und zum Wort Gottes erheben wir uns. Ein Gebet des Mose, des Mannes Gottes. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, der du die Menschen lässest sterben und sprichst, kommt wieder, Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Du lässest sie dahinfahren wie einen Strom, sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprost, das am Morgen blüht und sprost und des Abends welkt und verdorrt. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Denn unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Darum fahren alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Unser Leben wäre 70 Jahre, und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe. Denn es fähret schnell dahin, als flögen wir davon. Wer glaubt's aber, dass du so sehr zürnest? Und wer fürchtet sich vor dir in deinem Grimm? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Herr, kehre dich doch endlich wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig. Fülle uns frühe mit deiner Gnade. So wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Erfreue uns nun wieder, nachdem du uns so lange plagest, nachdem wir so lange Unglück leiden. Zeige deinen Knechten deine Werke und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände bei uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Amen. Wir setzen uns wieder. Zähle die Tage. Das ist die Überschrift über diese Predigt heute. Zähle die Tage und suche Zuflucht bei dem ewigen Gott. Unser erster Punkt. Zähle die Tage und bedenke die Kürze deines Lebens. Der zweite Punkt. Zähle die Tage und bedenke den Zorn Gottes. Der dritte. Und viertens, zähle die Tage und bedenke die Gnade Gottes in Christus. Also zum ersten, zähle die Tage und suche Zuflucht bei dem ewigen Gott. Unser Psalm ist ja überschrieben, ein Gebet des Mose, des Mannes Gottes. Es ist der einzige Psalm, der eindeutig so eine Überschrift trägt und damit auf Mose zurückgeht und uns hineinnimmt in die Frühgeschichte des Volkes Israel. Und wir werden erinnert an diese ganz besondere und innige Beziehung, die Mose zu Gott und mit Gott hatte. In 2. Mose 33 lesen wir, der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. So eng war die Beziehung zwischen Gott und Mose, dass er wie mit einem Freund zu ihm sprach. Mose ist ein Mann Gottes, so heißt es hier. So lesen wir es auch in 5. Mose 33, Vers 1. Auch dort die gleiche Bezeichnung. In der Offenbarung haben wir eben vom Lied Mose gehört, dem Knecht Gottes. Dieser Mose, er gehört Gott, er gehört zu Gott, er gehorcht Gott, er spricht zu Gott und Gott spricht zu ihm wie ein Freund. Und wer Mose hört, der hört Gott. Mose, der Mann Gottes, ein Ehrentitel, der auch seine Autorität und seine Vollmacht unterstreicht. Hier, wenn so ein Mann betet, da muss man genau hinhören. Und das wollen wir tun. In seiner Auslegung zum 90. Psalm zeigt Luther, dass allein dieser Name Mann Gottes schon das Evangelium, die gute Nachricht enthält. Und er erinnert an das Wort Jesu an die Sadduzäer in Matthäus 22. Habt ihr denn nicht gelesen von der Auferstehung der Toten, was euch gesagt ist von Gott, der da spricht? Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Die Sadduzäer glaubten ja nicht, ganz analog zu den modernen Menschen von heute, an die Auferstehung von den Toten. Und Jesus sagt, natürlich ist Gott ein Gott der Auferstehung, ein Gott der Lebenden. Wenn es heißt, Gott ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und der Gott Mose, dann ist Gott nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Und dann werden sie leben. Die leben. Und wem begegnet Jesus dann auf dem Berg der Verklärung? Wem begegnet er? Mose und Elia. Er lebt. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Er ist ein Gott der Auferstehung. Ein Gott, der Leben schenkt. Ein Gott, der aus dem Tod herausruft. Und die Menschen auferweckt. Und dieser Mann Gottes, der kommt jetzt zu seinem Gott, dem Gott des Lebens. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Unser Psalm passt sehr gut zur 40-jährigen Wüstenwanderung des Volkes. Die Kundschafter werden ausgesandt, sie sollen das Land erkunden, 40 Tage. Josua und Kaleb sagen, jawohl, wir gehen mit Gottes Hilfe in das Land und erobern es, das Land Kanaan. Und die anderen 10 Kundschafter sehen Zweifel, verbreiten Angst und Panik. Und das führt dazu, dass sie die Zusage Gottes in Frage stellen und dass es zur Rebellion gegen Mose, gegen Gott kommt. Und Gottes Zorn über diese Sünde des Volkes führt zum tödlichen Gericht. Wir lesen in 4. Mose 14. Nach der Zahl der 40 Tage, in denen ihr das Land erkundet habt, je ein Tag soll ein Jahr gelten, sollt ihr 40 Jahre eure Schuld tragen, auf dass ihr inne werdet, was es sei, wenn ich mich abwende. Ich, der Herr, habe es gesagt und wahrlich, das will ich auch tun mit dieser ganzen bösen Gemeinde, die sich gegen mich empört hat. In dieser Wüste sollen sie aufgerieben werden und dort sterben. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Warum müssen wir sterben? Weil wir Sünder sind. Da sind wir genauso dran wie das Volk Israel auch. Ungehorsam führt zum Tod. Wir werden aufgerieben in der Wüste. Wir werden aufgerieben in der Wüste dieses Erdentales. Gott hatte genau gezählt. 40 Tage waren die Kundschafter unterwegs. Für jeden Tag ein Jahr Wüstenwanderung. In seinem Gebet hier bittet Gott darum, dass auch die Menschen lernen zu zählen. Und zwar heißt es in Vers 12 eigentlich wörtlich, da wo es heißt, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden, Dort heißt es wörtlich, lehre uns, unsere Tage zu zählen. In der Menge-Übersetzung heißt das so, unsere Tage zählen, das lehre uns, dass ein weises Herz wir gewinnen. Damit war nun nicht gemeint, dass man jeden Tag seines Lebens abzählen muss, sondern dass man sie gewichtet und die Kürze der Zeit bedenkt. Das hebräische Limnot, das hier benutzt wird, um das Zählen auszusprechen, das erinnert und ist verwandt mit dem Mene, Mene, Tekel, Upasim in Daniel 5, wo diese Wand, an der Wand die Schrift erscheint, Mene, Mene. Und dieses Limnot ist mit dem Mene verwandt. Und dort heißt es ja, du bist gezählt und dein Leben wird beendet. Gezählt und beendet. Wir sollen dieses Zählen lernen und bedenken, dass wir sterben müssen und dass das ganz schnell gehen kann. Denn bei Belsatzer heißt es, noch in dieser Nacht wurde er getötet. Drangen die Perser ein in die königliche Stadt Babylon, überfielen den Palast und töteten Belsatzer. Mene, mene, tekel, upasin. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Deswegen hat Luther hier auch richtig, dem Sinn nach richtig übersetzt. Von Natur aus tun wir das ja nicht. Von Natur aus verdrängen wir diesen Todesgedanken. Und wollen damit möglichst wenig zu tun haben. Wir wollen nicht auf die Kürze unseres Lebens schauen und uns erinnern lassen, wie kurz das Leben ist und wie schnell es beendet sein kann. Noch heute Nacht wird deine Seele von dir gefordert. Denken wir an den reichen Kornbauern. So schnell geht das, auf einmal in der Nacht ist das Leben zu Ende. Ja, und was ist dann? Und dafür muss Gott uns die Augen öffnen. Deswegen betet Mose hier, lehre uns das Zählen, lehre uns die Tage zählen, lehre uns die Kürze unseres Lebens zählen, damit wir weise werden. Und Mose zeigt uns gleich zu Beginn seines Gebetes, was Weisheit dann ganz praktisch bedeutet. Was dann zu tun ist, wenn man weise werden will. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Mose flieht sich in die Arme des lebendigen Gottes, weil er weiß, dass in all dem Leiden und Sterben und all der Vergänglichkeit dieser Zeit und dieser Welt nur in den Armen Gottes Ewigkeit zu finden ist. Wörtlich heißt es hier, Herr, du bist unsere Wohnung gewesen von Geschlecht zu Geschlecht. Seit Adam und Eva gehen die Generationen über den Globus hinweg, sind eine kurze Zeit hier und dann vergehen sie wieder. Aber seit Adam und Eva haben auch immer wieder Menschen bei diesem lebendigen Gott ihre Zuflucht gesucht und auch gefunden. Wir denken an Abel, an Henoch, an Noah, an Abraham, an Isaak. Wir haben schon von ihnen gehört. Jakob, Mose. Und Mose segnet den Stamm Asser mit diesen Worten. Zuflucht ist bei dem alten Gott und unter den ewigen Armen. Da sind sie immer wieder hingeflohen, die aus dem Volk Gottes, denen die Augen geöffnet wurden für den ewigen Gott, für einen Gott, der gnädig aufnimmt, der zu ihnen kommt, um Vergebung bittet und aus der Vergänglichkeit dieser Zeit Ewigkeit sucht bei ihm. Zuflucht ist bei dem alten Gott und unter den ewigen Armen. Und so wollen wir es machen wie Mose. Aus unserer ganzen Vergänglichkeit. Die Tage zählen, aber hinfliehen zu ihm, der ewig ist. ehe denn die Berge geboren wurden. Hier im Luthertext heißt es, geschaffen wurden, ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden. Wörtlich, ehe denn die Berge geboren wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und man kann sich hier auch so in die Situation der Wüstenwanderung hineindenken und dann sieht Mose den gewaltigen Berg Sinai vor sich oder den Katharinenberg. Das sind so Berge um die 2500, 2600 Meter hoch. Und gewaltige Berge haben wir auch, wenn wir an die Alpen denken, vor Augen. Und da hat man ja auch so das Gefühl, wenn man diese alten, uralten Steine sieht und diese riesigen Felsmassen, die dort stehen, die kein Mensch wegtragen kann, wenn er es auch wollte, die müssen da doch schon ewig gestanden haben. So gewaltig und so riesig. Und das, die Steine sehen so alt aus, dass manche Leute das anschauen und sagen, ja, das muss ja Millionen von Jahren alt sein. Und täuschen sich darin gewaltig. Denn die Erde ist eigentlich eine junge Erde. Aus Gottes Perspektive sowieso eine junge Erde. Sie ist gerade geboren. Wie die kleinen Babys. So ist die Erde gerade geboren. So heißt es hier wörtlich. Eine junge Erde, aus Gottes Perspektive sowieso. Mose flüchtet sich betend aus der zeitlichen und räumlichen Enge dieser Welt zu dem ewigen Gott und findet in ihm den Zufluchtsort. Bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit? Bevor die ganze Welt geschaffen wurde, ist Gott schon. Und wenn die ganze Welt vergangen ist, ist Gott immer noch. Gott ist vor der Zeit. Gott ist in der Zeit. Gott ist über der Zeit. Gott ist außerhalb der Zeit. Gott ist ewig. Für uns, die wir nur Zeit kennen, die wir immer nur Anfang und Ende und den Zeitstrahl unseres Lebens oder dieser Weltgeschichte vor Augen haben, ist das ein undenkbarer Gedanke. Aber Gott ist ein ewiger Gott. Und Mose hat das verstanden. Gott hat ihm dafür die Augen geöffnet. Und deswegen flieht sich Mose zu dem ewigen Gott. Da ist mein Zufluchtsort. Da will ich hin, da will ich verankert sein. Außerhalb dieser Zeit, außerhalb dieser Vergänglichkeit, außerhalb dieser Sterblichkeit. Bei ihm will ich verankert sein. Und Gott bringt diese Ewigkeit zu uns in Jesus Christus. Jesus Christus ist kommen. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Er bringt das ewige Leben mit sich. Und er sagt, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Deswegen fliehen wir uns zu Jesus Christus, weil er das Leben, das ewige Leben in sich trägt. Kommen wir zum zweiten Punkt. Zähle die Tage und bedenke die Kürze deines Lebens. Das ist das, was Mose jetzt ab dem Vers 3 macht. Er zeigt uns ja, wie kurz ist denn dein Leben? Denk doch darüber mal nach. Zähle die Tage und bedenke die Kürze deines Lebens. Und das wollen wir jetzt miteinander tun. Wir wollen ganz persönlich von Mose her kommen, jetzt unser eigenes Leben und die Kürze unseres eigenen Lebens vor Augen haben. Der du die Menschen lässt sterben und sprichst, kommt wieder, Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Du lässt sie dahinfahren wie einen Strom. Sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprost, das am Morgen blüht und sprost, und des Abends welkt und verdorrt. Du lässt die Menschen sterben. Wörtlich ist hier von der Zermalmung, von der Zerschlagung der Menschen die Rede. Wir werden geradezu pulverisiert. Das hört sich hart an, aber das ist die Realität. Wenn wir uns mal in 100 Jahren betrachten wollen, wie sehen wir dann aus? Dann sind wir pulverisiert, ja? Dann sind wir zur Erde geworden, zu Staub. Also genau das, was hier steht, das ist die Realität. Wir werden pulverisiert. Mose hat vielleicht auch die Elitetruppe des Pharaos vor Augen, die da mit Macht und Kraft daherkommt und hinter dem Volk Israel daherjagt. Und dann kommen die Wellen und fluten diese Elite-Einheit und sie kommen um. Und dann heißt es im Lied des Mose: Herr, deine rechte Hand, herrlich an Kraft, deine rechte Hand zerschlägt den Feind, zermalmt ihn. Aber das macht Gott nicht nur mit der Armee des Pharaos, das macht er mit allen Menschen. Wir werden alle zu Staub zermalmt, auch das eigene Volk. Sie werden in der Wüste aufgerieben und dort sterben. Der du die Menschen zermalmst, der du die Menschen sterben lässt, zu Staub machst und sprichst, kommt wieder Menschenkinder. Jetzt kann man diesen kleinen Vers, kommt wieder Menschenkinder, einmal als Hoffnungsvers deuten, sagen, ja, kommt wieder Menschenkinder, kehrt um zu Gott, kommt zu dem ewigen Gott und macht es so wie Mose, lasst euch einladen zu Gott, kommt zu ihm und sucht Zuflucht bei ihm. Man kann es aber auch anders deuten und Gott sagt, kommt wieder Menschenkinder zu der nächsten Generation. Die eine versinkt im Staub und der Ruf der nächsten Generation kommt. Es kommt die nächste Generation herauf und was passiert mit denen? Die werden auch wieder zu Staub zermalmt. Also es ist ganz schön heftig, oder? Aber das müssen wir jetzt mal aushalten. Weil das ist die Realität, die wir ja so gerne verdrängen. Halten wir das also mit Mose aus? Wir müssen sterben. Bedenke die Kürze deines Lebens. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Mose vergleicht jetzt die Ewigkeitsperspektive Gottes mit unserer zeitlich begrenzten Perspektive. Wenn 1000 Jahre auf der Erde verstrichen sind, ist es für Gott wie ein Tag. Oder sogar wie nur eine Nachtwache. Eine Nachtwache in Israel, die haben das unterteilt, eine Nacht in 3 Nachtwachen von jeweils 4 Stunden. Eine Nachtwache sind also nur 4 Stunden. Was uns 1000 Jahre auf der Erde sind, ist aus Gottes Perspektive wie eine Nachtwache, wie 4 Stunden oder wie ein Tag. Das heißt, was für uns riesige Zeiträume sind, ist für Gott nur ein Augenblick. So treten die Generationen vor ihm ins Blickfeld und einen Moment später versinken sie wieder in den Staub. So kurz ist unser Leben vor Gott. Dieser Vers wird gerne herangezogen, um zu sagen, ja, vielleicht sind die Schöpfungstage im Schöpfungsbericht ja doch ganz lange Zeiträume, denn für Gott macht das ja alles nichts, ob das nur ein Tag oder 1000 Jahre sind. Aber davon ist hier nicht die Rede. Das will dieser Vers gar nicht sagen. Das ist, wenn man aus dem Kontext heraus einen Vers rausreißt und ihn dann an eine andere Stelle verpflanzt und sagt, guck mal, da steht's doch. Aber hier geht es darum, dass Gott sagt, lange Zeiträume sind für Gott auch nur ein Augenblick, weil er außerhalb der Zeit steht. Was für uns lang erscheint, ist für Gott ganz kurz. Der wichtige Punkt hier ist die Vergänglichkeit des Menschen. Du lässt sie dahinfahren wie einen Strom. Sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprost, das am Morgen blüht und sprost und des Abends welkt und verdorrt. Hier heißt es wörtlich, du schwemmst sie hinweg. Du lässt sie dahinfahren wie einen Strom. Du schwemmst sie hinweg. Und da gibt es in Hesekiel 32 eine Stelle, die sehr beeindruckend ist. Ein Gerichtswort über den Pharao und die Ägypter. Und da legen sich die jeweiligen Völker zu den bereits erschlagenen Völkern. Da liegt Assur mit seinem ganzen Volk ringsherum, seine Gräber, sie alle erschlagen und durch das Schwert gefallen. Seine Gräber bekam es in der tiefsten Grube und sein Volk liegt rings um sein Grab. Alle erschlagen und durch das Schwert gefallen. Und das wird jetzt in immer wiederholten Wendungen auf die verschiedenen Völker angewendet. Ein Volk legt sich nieder. Dann kommt das nächste Volk, wird groß und mächtig und legt sich wieder nieder. Und so geht es durch die Geschichte hindurch. Alle müssen sich niederlegen in den Staub. Da werden aufgezählt Elam und Meschech und Tubal und Edom und die Sidonier und zum Schluss dann eben auch die Ägypter und die Pharaonen. Und so geht das ja durch die Geschichte weiter. Völker und Reiche dieser Welt, die Babylonier, die Perser, die Griechen, die Römer und auch die stolzen Deutschen und die Russen, die Amerikaner und die Chinesen. Die Deutschen, die in ihrem wahnhaften Stolz meinen, aus Männern Frauen und aus Frauen Männern machen zu können. November, 1. November, Selbstbestimmungsgesetz. Da sehen wir, wie die Völker sich stolz aufblähen und meinen, sie wären etwas. Und sie könnten etwas tun, was nur der Schöpfer tun kann, nämlich eine Frau schaffen oder einen Mann schaffen. Wir sind verblendet in wahnhaften Stolz. Und diesen wahnhaften Stolz der Völker, ob das nun das ist oder das andere, jede Generation hat ja ihren eigenen Wahn, in dem sie dann verfällt. Das legt Gott alles wieder in den Staub. Sie müssen alle sich niederlegen zu Assur und zu Sidon und zu Edom. Alle müssen sie dahin. Mitte Oktober war ich mit unseren beiden Jungs, Karl und Justus, in Rom. Und man läuft über das Forum Romanum und klettert zum Palatin hinauf. Und dann steht man in den alten Kaiserpalästen, den Ruinen. Und selbst die Ruinen bringen einen zum Staunen. Was für eine Macht, was für eine Pracht. Man steht auf den alten Mosaikböden. Man steht dort, wo Augustus gestanden hat und von seinen kaiserlichen Palästen und den Balkonen und Terrassen hinuntergeblickt hat auf den Circus Maximus, wo 150.000 Menschen saßen und ihm zujubelten. Was für eine Prachtentfaltung. Und man steht dort und denkt, ja, wo sind sie denn alle? Diese Kaiser und ihre Diener und ihre Sklaven und ihre Frauen und die jubelnden Massen und das gefüllte Kolosseum, alles leer, alles dahin, alles weg. Sie liegen alle im Staub. Du lässt sie dahin fahren wie einen Strom, du schwemmst sie hinweg. Sie sind wie ein Schlaf. Wenn wir uns abends ins Bett legen und morgens aufwachen, dann habt ihr den Eindruck, das ging aber ganz fix. Könnt jetzt noch ein bisschen länger schlafen. Es ist wie ein Schlaf. Und so ist auch unser Leben. Das geht ganz schnell vorbei. Plötzlich sind wir 50, 70, 80, 90 Jahre. Wer ist denn hier der Älteste im Raum? Hat schon jemand die 85 überschritten? Ja, haben wir. Danke für die Ehrlichkeit. Ja, das geht doch so schnell und man blickt zurück. Tue ich mittlerweile auch schon mit 50 Jahren. Ging das schnell, ja. Wie ein Gras, das am Morgen noch sprost, das am Morgen blüht und sprost und des Abends welkt und verdorrt. Damit ist eigentlich alles gesagt. Psalm 103, hören wir das nochmal in anderen Worten. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras, er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Und wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da. Und ihre Stätte kennet sie nicht mehr. So schnell. Dahin gewelkt. Oder der Mensch, sein Leben vergeht wie im Flug. Unser Leben wäre 70 und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und was daran köstlich scheint, vergebliche Mühe. Denn es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Mose selbst wurde ja noch 120 Jahre alt. Aber bereits zu seiner Zeit, 70 oder 80 Jahre, war das Übliche. Luther schreibt über die Zeit des 16. Jahrhunderts, wie daher Moses als ein gemeines Ziel 70 Jahre setzt, so können wir zu unserer Zeit 40 oder 50 Jahre setzen, denn es sind sehr wenige, welche das 60. Jahr erreichen. Und die werden so angesehen, dass sie in einem hohen Alter seien. Mit 60 war man damals im 16. Jahrhundert richtig alt. Also wer jetzt 60, 70, 80 ist, der kann sich wirklich freuen, dass er so lange leben durfte. Luther führt dies darauf zurück, dass die Menschen in unmäßiger Schwelgerei fressen und saufen, verderben. Deswegen werden sie nicht mehr so alt. Eigentlich müssten sie älter werden, sagt er, wenn sie sich nur gesunder ernähren würden. Haben sie ja recht, ne? Hatte er ja recht. Noah wurde noch 950 Jahre alt, aber selbst diese Zeit ist auch schnell verflogen für einen Noah. Wie im Flug, heißt es hier, so eilen die Jahre herüber. Und wenn wir jetzt im Herbst in den Himmel schauen, wir sehen die Kraniche vorbeiziehen oder die Gänse, man hört sie kurz kommen, man sieht hoch, man sieht den Keil vorbeifliegen und schupp, ein Moment. Und Gott sagt, so ist dein Leben. So schnell geht's vorbei, wie im Flug. Auf dem Rückflug von Rom saß ich neben einer Studentin aus Rostock und ich betete, Herr, du kannst es schenken, dass ich mit ihr ins Gespräch komme. Und dann kamen wir ins Gespräch und ich erzählte ihr davon, dass ich selber mal im Flugzeug saß, als ich noch nicht Christ war und aus dem Fenster schaute, wie sie jetzt am Fensterplatz rausschaute und mir über London die Gedanken machte, was passiert eigentlich, wenn das Flugzeug jetzt abstürzt? Was ist denn eigentlich mit meinem Leben los? Das war das erste Mal mit 24 Jahren, dass ich überhaupt die Frage nach dem Tod gestellt hatte. Das heißt, 24 Jahre lang habe ich die Frage nach dem Leben und dem Sterben und dem Tod verdrängt. Das kann man auch ein ganzes Leben lang tun. Und dann ist es auf einmal vorbei. Und dann haben wir so darüber gesprochen. Und dann hat sie irgendwann gefragt, ja, was kann ich denn tun, wenn ich mich wieder für den christlichen Glauben interessieren möchte? Haben Sie da einen Tipp für mich? Dann habe ich ihr gesagt, lesen Sie einfach mal im Johannesevangelium und machen sich dort mal auf die Suche. Da findet man Antworten. So habe ich es damals gemacht. In London habe ich gelesen und Gott ist mir durch sein Wort begegnet. In Johannes 5, Vers 24 heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wie gut, dass Gott uns in dieser sterbenden, vergänglichen Welt einen Ausweg zeigt. Jesus, komm zu Jesus, komm zu seinem Wort, bei ihm gibt's ewiges Leben. Aus dem Tod heraus, ins Leben hinein, aus der Kürze und Vergänglichkeit und der Schnelligkeit, mit der es vorbeifliegt. Bei Jesus gibt es ewiges Leben, das nicht vergeht wie im Fluge, das nicht verwelkt, das nicht einfach vorbei ist und zu Staub zerfällt, sondern das bleibt in Ewigkeit. Wer glaubt, der hat das ewige Leben. Zähle die Tage und bedenke den Zorn Gottes. Das ist jetzt das Dritte, was wir bedenken wollen. Wir lesen ab Vers 7. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen. Und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Denn unsere Missetaten stellst du vor dich und unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Darum fahren alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Und Vers 11. Wer glaubt's aber, dass du so sehr zürnest? Und wer fürchtet sich vor deinem Grimm? Wer glaubt aber, dass du so sehr zürnest? Und wer fürchtet sich vor deinem Grimm? Das ist wichtig, dass wir das verstehen, dass diese Kürze und die Vergänglichkeit des Lebens eben ihren Grund nicht in Gott haben, weil er möchte, dass der Mensch so kurz lebt, sondern der Grund liegt ja bei uns. Und das macht Mose hier in diesem Gebet ganz deutlich. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen, aber nicht aus Willkür, sondern denn unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Und damit will Gott uns jetzt deutlich machen, gehe in dich, schau in dein Herz und schau in dein Leben und erkenne, dass du ein Sünder bist. Und dass du eben sterben musst, weil du ein Sünder bist. Weil du in Gedanken, Worten, Taten und Unterlassungen deines Lebens voller Sünde bist vor dem heiligen Gott und nicht bestehen kannst. Es ist ernst um dich. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung und so viel mehr Böses. Kommt doch alles aus uns heraus, geben wir es doch zu. Und begreifen wir, dass deshalb der Zorn Gottes über uns ist und zu Recht über uns ist, begreifen wir, dass das der Grund ist, warum wir sterben müssen. Der Tod ist nicht irgendein Nebenprodukt der Evolution. Der Tod ist nicht irgendein medizinisches Problem, was wir haben, sondern der Tod ist eine Folge unserer Sünde. Das müssen wir begreifen. Und das ist nicht nur der leibliche Tod, der uns einmal ins Grab bringt, sondern es ist der ewige Tod. Offenbarung 20. Und der Tod und die Hölle wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Und das bedeutet dann eine ewige Trennung von Gott. Das ist das Eigentliche am Tod, dass es uns von Gott auf ewig trennt. Das ist die Hölle. Und das macht der Zorn Gottes über unsere Sünde, dass es uns in den zweiten Tod bringt. Der berühmte Erweckungsprediger Jonathan Edwards, er lebte von 1703 bis 1758, hielt am 8. Juli 1741 in Enfield, Connecticut, eine der berühmtesten und meistgelesenen Predigten, die in Nordamerika je gehalten wurden. Es ist die Predigt Sünder in den Händen eines zornigen Gottes. Daraus lese ich einen Abschnitt. So hält denn Gott die natürlichen Menschen in seinen Händen über dem Abgrund der Hölle, denn sie haben ja die brennende Hölle verdient und sind schon dazu verurteilt. Sie haben Gott auf furchtbare Weise herausgefordert. Sein Zorn gegen sie ist so heftig wie gegen diejenigen, welche jetzt schon die Vollziehung seines Gerichts erdulden müssen. Sie haben ja nicht das Geringste getan, um diesen Zorn zu besänftigen oder zu beseitigen. Gott ist also nicht durch die geringste Verpflichtung gebunden, sie nur einen Moment in Schutz zu nehmen. Der Teufel wartet auf sie. Die Hölle sperrt ihren Rachen auf gegen sie. Die Flammen umzüngeln sie miteinander und möchten sie gerne erfassen und verschlingen. Das in ihren Herzen nur glimmende Feuer ringt danach auszubrechen. Sie haben kein Anrecht auf einen Mittler. Nichts in ihrem Bereich kann ihnen irgendwelche Sicherheit bieten. Kurz gesagt, sie haben keinen Ort der Zuflucht. Nichts, woran sie sich halten könnten. Was sie in jedem Augenblick noch bewahrt, ist der erhabene Wille Gottes, die unverbindliche, an keine Verpflichtung gebundene Langmut des erzürnten Gottes. O Sünder, bedenke doch die schreckliche Gefahr, in der du schwebst. Für unsere Ohren, die so etwas nicht gewohnt sind, klingt das wie aus einer anderen Welt. Doch die Bibel mahnt uns, bedenke den Zorn Gottes. Wer bedenkt die Gewalt deines Zorns und deinen Grimm trotz deines furchtbaren Waltens? Unsere Tage zu zählen, das lehre uns, damit wir ein weises Herz bekommen. Und hören wir nur auf diese Worte Jesu, dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt. Man stelle sich allein dieses Wort vor. Wenn man das am Ende seines Lebens hört, dass Jesus zu einem sagt, ich habe dich nie gekannt. Das ist die Hölle. Oder, und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis, da wird sein Heulen und Zähneklappern, sagt Jesus. Oder in Matthäus 25, und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Zähle deine Tage und bedenke den Zorn Gottes. Und jetzt kommen wir zum vierten, zum Evangelium. Wir haben ja gehört, dieser Psalm ist ein Evangelium. Es stellt uns den Zorn Gottes, es stellt uns das Gericht Gottes, es stellt uns die Vergänglichkeit unseres Lebens in aller Deutlichkeit betend vor Augen. Aber es zeigt uns auch, es gibt eine ewige Zuflucht. Es gibt eine Wohnung und da wirst du eingeladen hinzukommen. Ja, man muss sogar sagen, diese Wohnung ist zu uns gekommen in Jesus Christus. Deshalb zähle die Tage und bedenke die Gnade Gottes in Christus. Wir lesen ab Vers 12. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Herr, kehre dich doch endlich wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig. Fülle uns früher mit deiner Gnade. So wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Erfreue uns nun wieder, nachdem du uns so lange plagest, nachdem wir so lange Unglück leiden. Zeige deinen Knechten deine Werke und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände bei uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Mose kennt den ewigen Gott. In Psalm 103 betet David, er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein tun. Und dann heißt es, barmherzig und gnädig, geduldig ist der Herr und von großer Güte. Er wird nicht für immer mit uns hadern, noch für ewig zornig bleiben. Mose weiß das. Er weiß, dass Gott ein gnädiger Gott ist und dass er den Seinen die Sünden vergibt, wenn sie zu ihm kommen und um Vergebung bitten. Und so hat er selber gebetet, als das Volk ums goldene Kalb tanzte. Da gereute es den Herrn das Unheil, das er seinem Volk zugedacht hatte. Das ist die Antwort Gottes auf das Fürbittegebet des Mose. Und darum betet Mose auch hier, Herr, kehre dich doch endlich wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig, fülle uns früh mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Und Gott erhört dieses Gebet in Jesus Christus. Johannes 3, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Herr, kehre dich doch endlich wieder zu uns, betet Mose. Und Jesus ist die Antwort auf dieses Gebet. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Der heilige Gott kehrt uns in Jesus sein Antlitz zu. Mose betet, sei deinen Knechten gnädig, fülle uns früh mit deiner Gnade. Und in Johannes 1 heißt es, von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Und Mose betet, Verse 14 bis 15, fülle uns früh mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Erfreue uns nun wieder, nachdem du uns so lange plagest. Und im Neuen Testament heißt es, seid alle Zeit fröhlich. Seid alle Zeit fröhlich. Wir dürfen uns freuen, weil Jesus gekommen ist, Grund ewiger Freude. Und in alle Ewigkeit dürfen wir teilhaben am Hochzeitsmahl des Lammes. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Vers 16, zeige deinen Knechten deine Werke und deine Herrlichkeit ihren Kindern, so betet Mose. Und in Johannes 1, 14 heißt es, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit, als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. In Jesus zeigt uns der Herr das größte Werk, die Menschwerdung des Gottessohnes, Das Leiden und Sterben Jesu am Kreuz, die Auferstehung von den Toten. Wir sahen seine Herrlichkeit. Gott schlägt seine Wohnung unter uns auf in Jesus Christus. Zeige deinen Knechten deine Werke und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Ist das nicht herrlich, wie hier Gebet um Gebet des Mose alles erhört wird in Jesus Christus? Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände bei uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Wenn wir zu Jesus kommen, dann wird auch das erhört. Wer mit dem Auferstandenen lebt, der kann mit 1. Korinther 15, 58 dann auch das auf sich beziehen. Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, seid fest und unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, denn ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Zähle die Tage und suche Zuflucht bei dem ewigen Gott. Zähle die Tage und bedenke die Kürze deines Lebens. Zähle die Tage und bedenke den Zorn Gottes. Zähle die Tage und bedenke die Gnade Gottes in Christus Jesus. Wer glaubt, der hat das ewige Leben. Amen.
Was ein Glaube wert ist, das zeigt sich dann, wenn ein Mensch mit seinen Mitteln selber nichts mehr machen kann, wenn man auch dann dem Herrn vertraut, wo es nichts mehr zu hoffen gibt, wenn man in auswegloser Lage den Herrn Jesus trotzdem liebt. Was ein Glaube wert ist, zeigt sich dann, wenn man wie Hiob dennoch sagen kann, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Was ein Glaube wert ist, das zeigt sich nicht durch ein festgefrorenes Lächeln im versteinerten Gesicht. Auch wer glaubt, der kann von ganzem Herzen traurig sein, darf dem Herrn sein Herz ausschütten, er darf lachen oder weinen. Doch was ein Glaube wert ist, zeigt sich dann, wenn man wie Hiob dennoch sagen kann, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Auch als Mensch des Glaubens bleibt man nicht verschont von Leid, von Krieg, von Krankheit, was sonst noch uns bedroht. Auch Ängste wollen uns quälen, die unfassbar sind. Dann erinnere dich daran, du bist geliebt, bist Gottes Kind. Denn was ein Glaube wert ist, zeigt sich dann, wenn man wie Hiob dennoch sagen kann, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Sei gelobt, mein Herr, wenn meine Welt zusammenbricht. Sei gelobt, mein Herr, ich schaue immer nur auf dich. Sei gelobt, mein Herr, ich vertraue fest darauf, wenn mein Leben zerfällt, wenn mich sonst nichts mehr hält, wenn hier alles vorbei, dann bist du, mein Herr, doch treu. Wenn mir alles aus den Händen treibt, bist du es, der mir dennoch bleibt. Und wenn ich hier nicht mehr leben kann, dann komme ich bei dir im Himmel an. Drum, was ein Glaube wert ist, zeigt sich dann, wenn man wie Hiob sich durchringen kann. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Denn ich weiß, dass mein Erlöser lebt.